Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Wir freuen uns, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Anna Nedelea.
Funkjournal.
Europa muss mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung übernehmen. Um seine strategische Widerstandsfähigkeit zu stärken, hat Rumäniens Präsident Klaus Iohannis am Montag beim informellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel erklärt. Präsident Iohannis sprach von der Notwendigkeit einer angemessenen Finanzierung, nicht nur im Sinne der Bereitstellung von mehr Geld, sondern auch im Sinne einer effektiven Nutzung der bereits vorhandenen Instrumente. Bei dem informellen Treffen zum Thema Verteidigung wird auch die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen und der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und den USA, der Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien sowie der Verteidigungspartnerschaften der Europäischen Union zur Sprache kommen. Ziel der Gespräche ist es auch, einige Grundprinzipien festzulegen, die für die Ausarbeitung und Annahme eines programmatischen Dokuments über die Zukunft der europäischen Verteidigung, der Weißkarte, erforderlich sind, die in der ersten Hälfte des Jahres 2025 von der Europäischen Kommission ausgearbeitet werden soll. Der rumänische Haushaltsentwurf für 2025 steht im Parlament zur dringlichen Debatte. Die Debatten und die Abstimmung werden voraussichtlich ereignislos verlaufen, da die Abgeordneten der Parteien der Regierungskoalition PSD, PNL, UDMR die Mehrheit darstellen. Der Ende letzter Woche von der Exekutive verabschiedete rumänische Haushaltsentwurf für dieses Jahr geht von einem Wirtschaftswachstum von 2,5%, einer durchschnittlichen Inflation von 4,4% und einem Defizit von 7% des Bruttoinlandsproduktes aus. Laut Finanzminister Táncsors Barna liegt der Schwerpunkt des Haushalts auf Investitionen, die mit 150 Milliarden Lei, rund 30 Milliarden Euro, einen Rekord erreichen. Mehr dazu nach den Nachrichten. Eine Mission des Internationalen Währungsfonds besucht vom 3. bis 4. Februar Bukarest. Das IWF-Team wird mit Vertretern der neuen rumänischen Regierung und der rumänischen Nationalbank zusammenkommen, um die jüngsten finanziellen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu analysieren und die makroökonomischen Aussichten zu aktualisieren. Rumänien hat derzeit keine laufende Finanzierungsvereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds, aber der IWF bewertet die Entwicklung der rumänischen Wirtschaft jährlich auf der Grundlage des Artikel 4 Konsultationen, einer für alle Mitgliedstaaten verbindlichen Überwachungsmaßnahme. Die Mission soll die finanzielle und wirtschaftliche Situation auf nationaler Ebene untersuchen und allgemeine Empfehlungen für die Geld-, Finanz- und Wirtschaftspolitik abgeben, um Stabilität und eine positive Entwicklung der Wirtschaft zu gewährleisten. Staatsanwälte der Direktion für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die DIICOT, führen heute in Rumänien und Monaco Dutzende Razzien in einem Fall durch, bei dem es um besonders schwere Straftaten wie Betrug, Veruntreuung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Nordis-Immobiliengeschäft geht. Die Ermittlungen richten sich gegen rund 70 verdächtige natürliche und juristische Personen. Anfang 2018 sollen drei der Verdächtigen eine organisierte kriminelle Gruppe initiiert und aufgebaut haben, die einen komplexen kriminellen Mechanismus umsetzte, der hauptsächlich in der Förderung und Entwicklung von Immobilienprojekten unter dem Deckmantel mehrerer Handelsgesellschaften bestand, gefolgt von der Täuschung von Käufen bei der Ausführung von Vorverträgen und Kaufverträgen. Auf diese Weise haben sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft unrechtmäßig Geldbeträge als Erstattung oder Rückerstattungen aus dem Staatshaushalt oder als Entschädigung für den allgemeinen Haushalt erhalten und damit Unternehmen, Kunden und dem Staatshaushalt Schaden zugefügt. Den Anführern der organisierten kriminellen Gruppe wird vorgeworfen, von Kunden im Rahmen von bilateralen Kaufversprechen, das heißt Kaufverträgen, Vorauszahlungen in Höhe von über 957 Millionen Lei, über 195 Millionen Euro erhalten zu haben. Roxana Mânzatu, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Kommissarin für Bildung, hochwertige Arbeitsplätze und soziale Rechte, wird am Montag und Dienstag zu ihrem ersten offiziellen Besuch in dieser Funktion nach Bukarest reisen. Nach Angaben der Vertretung der Europäischen Kommission in Rumänien wird Roxana Mânzatu am Montag mit Premier Marcel Ciolacu, Mitgliedern des Kabinetts und dem Leiter des Ministeriums für Notsituationen Raed Arafat zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Gespräche werden die wichtigsten Prioritäten der neuen Europäischen Kommission stehen, unter anderem in den Bereichen Beschäftigung, soziale Rechte und EU-finanzierte Bildungsprogramme in Rumänien sowie Krisenvorsorge. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unseren beiden aktuellen Beiträgen. Der ehemalige PNL-Präsident Crin Antonescu hat offiziell die Unterstützung der Sozialdemokraten erhalten und als Kandidat der regierenden Parteien in Rumänien für die Präsidentschaftswahlen anzutreten. Sorin Titus Jordan hat die Details. Der frühere liberale Vorsitzende Crin Antonescu wurde als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen in Rumänien von den Parteien validiert, die die Regierungskoalition in Bukarest bilden. Nachdem Antonescu in der vergangenen Woche die Unterstützung der nationalliberalen Partei PNL und der Demokratischen Union der Ungarn in Rumänien UDMR erhalten hatte, bestätigten am Sonntag die Vertreter der Sozialdemokratischen Partei PSD ihre Unterstützung für den gemeinsamen Kandidaten. Die Validierung fand im Rahmen eines außerordentlichen Kongresses statt, der am Sonntag in der Hauptstadt abgehalten wurde und an dem Tausende von Delegierten teilnahmen. Die Parteien der Regierungskoalition seien verpflichtet, geschlossen vor die Rumänen zu treten und eine faire Alternative anzubieten. Crin Antonescu, eine Person mit präsidialem Profil, eine fähige und erfahrene Persönlichkeit, erklärte der PSD-Vorsitzende Premierminister Marcel Ciolacu. Ihm zufolge habe Rumänien bei den vorherigen Präsidentschaftswahlen im Dezember 2024, die vom Verfassungsgericht annulliert wurden, weil die Stimmen manipuliert und der Wahlprozess beeinträchtigt worden seien, ein wahres soziales Trauma erlitten. Die über die Zeit angesammelte Frustration in allen Schichten der Gesellschaft habe sich in eine entfesselte antisystemische Wut verwandelt. Genau deshalb sei dieser Moment von besonderer Bedeutung, betonte der Premierminister Marcel Ciolacu.
Noi, la PSD, nu am renunțat niciodată atunci când a fost greu. De aceea, trebuie să ne asumăm.
Wir von der PSD haben nie aufgegeben, wenn es schwierig war. Deshalb müssen wir auch jetzt diesen Moment mit ebenso viel Mut annehmen. Jetzt das Land dem mystischen Nationalismus zu überlassen, wäre eine Feigheit gegenüber den Menschen und ein unverzeihlicher Verrat an der Zukunft Rumäniens. Die gleichen Fehler bei den Präsidentschaftswahlen im Mai zu wiederholen, würde bedeuten, die Uhr Rumäniens um 35 Jahre zurückzudrehen. Crin Antonescu erklärte, dass Rumänien angesichts der angespannten internationalen Lage seine Rolle als Mitglied der Europäischen Union, der NATO und der strategischen Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika verteidigen und respektieren müsse. Der ehemalige liberale Vorsitzende fügte hinzu, dass er ein starker Präsident durch Engagement, Haltung, Hingabe und Partnerschaft sein werde. Crin Antonescu.
Voi fi un președinte puternic, nu prin încălcarea Constituției, nu prin interpretarea ei.
Ich werde ein starker Präsident sein, nicht durch die Verletzung der Verfassung, nicht durch ihre missbräuchliche Auslegung oder indem ich ihren Geist verrate, nicht durch Intrigen mit den Geheimdiensten, nicht durch Einmischung oder Beeinflussung der Justiz, was eine der größten Katastrophen der letzten zwei Jahrzehnte in Rumänien war. In Bezug auf die Erklärung des souveränistisch-extremistischen Kandidaten Călin Georgescu, der im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen im Dezember den ersten Platz belegte und angekündigt hatte, die politischen Parteien abzuschaffen, falls er Präsident werde, sagte Antonescu, dass das Verschwinden der politischen Parteien gleichbedeutend mit dem Verschwinden der Demokratie, des Pluralismus und der Freiheit sei. Bevor sie ihm ihre Unterstützung zusprachen, beauftragten die Parteien der Regierungskoalition soziologische Studien, die ergaben, dass Crin Antonescu zu den Spitzenreitern gehört und das Potenzial hat, in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen einzuziehen. Der erste Wahlgang findet am 4. Mai statt, der zweite ist für den 18. Mai angesetzt.
Unser Funkjournal geht weiter mit einem aktuellen finanzpolitischen Beitrag von Roxana Vasile. Die rumänische Regierung hat den Haushaltsentwurf für dieses Jahr verabschiedet. Er basiert auf einem Wirtschaftswachstum von 2,5%, einer durchschnittlichen Inflationsrate von 4,4% und einem Haushaltsdefizit von 7% des Bruttoinlandsproduktes. Finanzminister Táncsors Barna erklärte, dass es sich um einen maßvollen und ausgewogenen Haushalt handele, der auf einer vorsichtigen Prognose beruhe und mit einem Rekordbudget von 150 Milliarden Lei oder umgerechnet rund 30 Milliarden Euro einen Schwerpunkt auf Investitionen lege. Gleichzeitig versicherte der Finanzminister, dass ausreichend Mittel für Gehälter, Renten und Sozialhilfen vorhanden seien, allerdings nur auf dem Niveau von 2024. Denn bereits Anfang Januar hatte die Regierung per Verordnung jegliche Gehaltserhöhungen oder Anpassungen für viele Staatsbedienstete eingefroren und auch die Renten wurden nicht mehr an die Inflationsrate angepasst. Zudem wurde eine Neuaufstellung der Zentralbehörden und staatlichen Unternehmen angekündigt, mit dem Ziel, die Ausgaben zu senken und gleichzeitig qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Es sei wesentlich wichtig, das Haushaltsgleichgewicht in den nächsten 7 Jahren aufrechtzuerhalten, um das Defizit schrittweise auf 3% zu senken und die strukturellen Schwächen der nationalen Wirtschaft zu beheben, so Táncsors Barna weiter. Zusätzliche Mittel fließen in den Verkehrssektor, um laufende Infrastrukturprojekte fortzusetzen, sowie in die Bereiche Energie, Arbeit, Bildung, Gesundheit und EU-Mittel. Für das Verteidigungsministerium werden 2,5% der Wirtschaftsleistung zur Modernisierung der militärischen Ausrüstung bereitgestellt. Auch die Budgets der Nachrichtendienste steigen in diesem Jahr mit der größten Erhöhung beim Geheimdienst für besondere Telekommunikationsaufgaben, um die IT-Infrastruktur zu modernisieren und die Präsidentschafts- sowie Teilkommunalwahlen vorzubereiten. Weniger Geld erhalten dafür das Parlament, die Präsidialverwaltung sowie die Ministerien für Landwirtschaft, Entwicklung und Kultur. Hinsichtlich der Staatsverschuldung erklärte der Finanzminister, dass diese zwar rückläufig sei, die Auswirkungen früherer Kredite jedoch noch lange bei den Zinsausgaben spürbar bleiben würden. Seiner Meinung nach sollte Rumänien mehr produzieren und sich weniger verschulden. Vor diesem Hintergrund, einerseits der Proteste wichtiger gesellschaftlicher Gruppen gegen die Einkommensdeckelung und andererseits der strikten Forderung der Europäischen Kommission nach Defizitreduzierung,
wurde der Haushaltsentwurf für 2025 nun ins Parlament eingebracht. Er soll in dieser Woche, gleich zu Beginn der neuen Legislaturperiode, im Eilverfahren debattiert werden. Die Beratungen und die Abstimmung dürften jedoch reibungslos verlaufen, da sich die Abgeordneten der Regierungskoalition, die ohnehin über die Mehrheit verfügen, geschlossen hinter den Entwurf stellen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Das Pflanzen von Bäumen ist ein kostspieliges, zeitaufwendiges und zeitraubendes Unterfangen. Derartige Initiativen zur Wiederaufforstung bestimmter Gebiete werden dadurch behindert. Weltweit wird nur ein Baum für 8 gefällte Bäume gepflanzt. Zu den Schwierigkeiten bei der Wiederaufforstung gehören nicht nur die Zahlen, sondern auch die Bodenbeschaffenheit, die Umweltbedingungen und die schwierigen Geländeverhältnisse. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag, verfasst von Daniel Ona. Am Mikrofon begrüßt Jadina Olaru. Ein rumänisches Unternehmen, das sich aus 5 Ingenieuren und Forschern zusammensetzt, will diese Probleme mit Hilfe von Drohnen lösen. Die Drohnen sollen anstelle von Samen bereits gewachsene Setzlinge abwerfen. Adriano Rotaru, eines der Mitglieder des innovativen rumänischen Unternehmens, ist der Meinung, dass echte Waldökosysteme auf automatisierte und kostengünstige Weise geschaffen werden können. Es handelt sich um eine Technologie namens schwerkraftunterstützte Implantation. Wir stellen mit Hilfe des 3D-Drucks Bioprojektile her, die wie eine Rakete geformt sind. Es handelt sich um zylindrische Kegel, in denen wir Setzlinge züchten. Es dauert 9 bis 12 Monate, diese Setzlinge zu züchten. Dann verpacken wir diese Projektile und laden sie in einen Behälter, der dann in eine Drohne geladen wird. Die Drohne fliegt nach bestimmten, von uns berechneten vordefinierten Mustern zum Standort und setzt die Setzlinge aus einer sehr großen Höhe von 80 bis 100 Metern frei. Diese Wurfgeschosse gewinnen an kinetischer Energie und pflanzen sich mit sehr hoher Geschwindigkeit in den Boden ein. In dem Moment, in dem sie in den Boden eingepflanzt werden, schaffen sie sich ihren eigenen Raum. Der mechanische Stoß des Aufpralls drückt die Erde, in der der Setzling gepflanzt war, in den Boden hinein. Der Kopf des Projektils spaltet sich und der Schwanz dringt ebenfalls in die Erde ein. Das Projektil besteht aus einem biologisch abbaubaren Material wie Rinde oder Algen. Das Endergebnis ist ein in die Erde gepflanzter Setzling. Das Wurfgeschoss verschwindet dann vollständig und der Setzling sieht professionell gepflanzt aus. Eine Drohne kann alle paar Sekunden einen Setzling einpflanzen. Also geht das viel schneller, sagt Adrian Rotaru, vor dem wir mehr über Kosten und Verfahren erfahren. Jede Drohne ist etwa 1 Meter lang. Sie ist als Roboter konzipiert, der einen Menschen beim Pflanzen ersetzt. Der Bau einer Drohne kostet so viel wie ein Mindestlohn. Aber sie kann mehr Bäume pro Tag pflanzen als der professionellste Pflanzer. Sie kann 500 bis 1000 Bäume an einem einzigen Tag pflanzen. Wir versuchen, das Verfahren zur Herstellung biologisch abbaubarer Einweggeschosse zu standardisieren. Die Drohne wird zum Beispiel am Fuße eines Berghangs platziert, vorprogrammiert und vom Bodenpersonal vorbereitet. Nach einem Befehl fliegt die Drohne los, pflanzt die Nutzlast ein und kehrt zum Landeplatz zurück. Wie in der Formel 1 lädt das Bodenteam in kürzester Zeit die neuen Ladungen und die neue Batterie nach. Und die Drohne fliegt los und pflanzt erneut. Dieser Prozess ist sehr effizient und darauf ausgelegt, die Drohne so lange wie möglich in der Luft zu halten. Es dauert ein paar Sekunden, um ein Projektil abzuschießen und weiter zu fliegen. Die Drohne hat eine feste Bahn, auf der sie diese Geschosse mit sehr hoher Genauigkeit abschießt. Die Methode wurde bisher mit 20 erfolgreich gepflanzten Setzlingen erprobt. Dieses Jahr soll 1 Hektar bepflanzt werden. Im Grunde genommen wird ein kleiner Wald von etwa 3000 Bäumen entstehen. Gegenwärtig können Fichten auf fast jeder Fläche gepflanzt werden. Die Drohnen werden jedoch vor allem in bergigen, schwer zugänglichen Gebieten eingesetzt, wo die Arbeit an Hängen schwierig ist und der Boden hart und aufgebrochen werden muss.
Pro Memoria zur Geschichte Rumäniens.
Nach 1945 war Europa brutal geteilt und die Hoffnungen der Europäer und Europäerinnen, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zur Normalität zurückzukehren, nachdem sie sich vom Faschismus befreit hatten, wurden zunichte gemacht. Der eiserne Vorhang, der Europa in das westliche, wohlhabende und demokratische Europa und das östliche, verarmte und vom Kommunismus tyrannisierte Europa teilte, verlief mitten durch Deutschland und seine Hauptstadt Berlin. Zum Thema 50 Jahre seit der Unterzeichnung der Akte von Helsinki verfasste Stelio Lambro unsere Geschichtsrubrik Pro Memoria. Ich bin Florian Lungu und von mir hören Sie die deutsche Fassung seines Beitrags. Etwa zwei Jahrzehnte lang, bis in die späten 1960er und frühen 1970er Jahre, standen sich die beiden europäischen Staaten hasserfüllt gegenüber und die Spannungen erreichten Paroxysmen, insbesondere während der Raketenkrise von 1962. Doch während man in Westeuropa den Willen dieser Nationen erkennen kann, Teil eines demokratischen Systems zu sein, wurde in Osteuropa der Wille der von den Sowjets besetzten und zum Hass gegen andere Europäer getriebenen Nationen mit Füßen getreten. Die antikommunistischen Aufstände in Polen und Ostdeutschland 1953, in Ungarn 1956 und in der Tschechoslowakei 1968, die alle von den Sowjets brutal niedergeschlagen wurden, bewiesen, dass die Osteuropäer nicht die Feinde der Westeuropäer sein wollten. Doch im Laufe der Zeit und mit dem Generationswechsel änderten sich auch die Einstellungen. Die Europäer, sowohl im Westen als auch im Osten, suchten nach einer Lösung für ein Leben in Frieden und schlugen neue Konzepte wie die Entspannung der Beziehungen auf dem alten Kontinent vor. Die neue Mentalität schlug sich in der Gründung der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, nieder, einem Forum für Diskussionen über heikle Fragen zwischen Europäern. Die Hauptstadt Finnlands als neutrales Land wurde für das erste Treffen des Forums im Juli 1973 ausgewählt. Ein weiteres Treffen folgte im September 1973 in Genf und zwei Jahre später, im August 1975, wurde in Helsinki die Schlussakte unterzeichnet, die Nicolae Ceaușescu für Rumänien unterzeichnete. Obwohl sie hauptsächlich für Europa von Bedeutung war, unterzeichneten schließlich auch 57 Länder, darunter einige aus Nordamerika und Asien, die Akte. Der Diplomat und Professor Cristian Diaconescu, ehemaliger Außenminister, beschrieb die Veränderungen, die sich in den europäischen Beziehungen ergaben. Seit den 1970er Jahren waren die beiden Blöcke in eine Logik der versuchten Ruhe, der versuchten Entspannung eingetreten. 1972 begannen die Vorverhandlungen und man einigte sich allmählich darauf, dass diese Konferenz in Helsinki am 1. August 1975 eine Schlussakte über vier Bereiche verabschieden würde, die von allen damaligen europäischen Staaten, Kanada und den Vereinigten Staaten unterzeichnet wurde, außer von Albanien, das nicht teilnehmen wollte. Die 10 Artikel der Akte sind auch als Konferenzdekalog bekannt und lauten wie folgt: Gleichheit der Souveränität und Achtung der sich daraus ergebenden Rechte,
Verzicht auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt, Unverletzlichkeit der Grenzen, territoriale Integrität der Staaten, friedliche Beilegung von Streitigkeiten, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Achtung der Menschenrechte und der Grundrechte einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Glaubensfreiheit, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker, Zusammenarbeit zwischen den Staaten, gegenseitiges Vertrauen und Völkerrecht. Christian Diaconescu fasste die Grundsätze zusammen, aus denen der Dekalog abgeleitet wurde. Die Schlussakte von Helsinki bezog sich auf vier Bereiche. Der erste Bereich war der politisch-militärische Bereich, der den offensichtlichen politischen und militärischen Bereich, die territoriale Integrität, die Festlegung der Grenzen, die friedliche Beilegung von Streitigkeiten und die Umsetzung vertrauensbildender und sicherheitspolitischer Maßnahmen umfasste. Der zweite Bereich betraf die wirtschaftliche Dimension. Der dritte Bereich betraf die humanitäre Dimension und hier geht es den Problemen unserer Zeit entsprechend um die Migrationsfreiheit, die Zusammenführung von durch Binnengrenzen getrennten Familien, den kulturellen Austausch, die Pressefreiheit. Und schließlich ging es im letzten Kapitel darum, eine Regelmäßigkeit für Mechanismen, Debatten und die Untersuchung der Umsetzung zu schaffen. Es gab noch weitere Treffen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wie zum Beispiel vor 1990 in den Jahren 1977 und 1978 in Belgrad, 1980 und 1983 in Madrid und 1986 und 1989 in Wien, die sich mit der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa befassten. Und 1990 wurde die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, für 2 Jahre zu einem institutionalisierten multilateralen Rahmen auf diesen 4 Ebenen. Die OSZE, die damalige KSZE, war die einzige multilaterale Organisation, die solche Themen diskutierte. Nach 1990, als die Welle der bürgerlichen Revolutionen von 1989 die kommunistischen Tyranneien in der östlichen Hälfte Europas hinwegfegte, berührten die neuen Veränderungen auch das Erbe der Schlussakte von Helsinki. Sie blieb gültig und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, trat durch ein neues Dokument an die Stelle der KSZE. Christian Diaconescu. Das Wiener Dokument wurde angenommen. Dieses Dokument bezog sich genau auf Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens und der Sicherheit. Was beinhaltete dieses Dokument? Die Bereitschaft, sich gegenseitig über militärische Aktivitäten zu informieren, über verschiedene Aktionen mit politisch-militärischem Bezug, die eine Bedrohung darstellen könnten. Und um eine solche Entwicklung nicht auf die eine oder andere Weise grenzüberschreitend zu interpretieren, war eine frühzeitige Warnung notwendig. Seit den 1970er Jahren wussten die Europäer, wie sie ihrem Kontinent eine neue Sicherheitsarchitektur geben konnten. An Herausforderungen mangelte es in den folgenden Jahren nicht und die Fälle des Zusammenbruchs des ehemaligen Jugoslawiens und der ehemaligen Tschechoslowakei stellten auf tragische Weise die Tragfähigkeit der Grundsätze und Konzepte der gemeinsamen Sicherheit und Zusammenarbeit auf die Probe. Das Vermächtnis der Schlussakte von Helsinki hat die Überzeugung gestärkt, dass Krieg keine Lösung ist. Aber die Europäer müssen heute auf alles vorbereitet sein.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Musikfreunde, die heutige Sendung widmen wir dem Soundkünstler Viktor Panfilov, der erfolgreiche Zusammenarbeit in zahlreichen Musikbereichen hat, besonders Rock, Folk und Blues. Zu seinen ständigen Mitarbeitern gehören die Künstler Stefan Mardale und Dan Manciule. Wir beginnen mit einem Song, den der Solist und Gitarrist Dan Manciule 2024 komponiert hat. Die Fertigstellung in einer Studioversion stammt von dem berühmten Tontechniker Viktor Panfilov, Omrau, schlimmer Mensch.
Omrău cu poarta închisă, ești atât de zgârcit, nici ție nu-ți dai, nu vrei să primești nimic de la lume, așa trist și rău, vrei să intri în rai, nu vrei să primești nimic de la lume, așa trist și rău. Vrei să intri în rai, îți urăști aproapele, nu ai odihnă, să aduni bogăție, averi și pământ. În sufletul tău nu e loc pentru nimeni, în sufletul tău e doar ceață și vânt. În sufletul tău nu e loc pentru nimeni, în sufletul tău e doar ceață și vânt. Vrei castel, vrei să fie mereu sărbătoare, tu vrei să trăiești 1000 de ani, să bei șampani, să mănânci caviare, te iubești doar pe tine, te gândești doar la bani. Să bei șampani, să mănânci caviare, te iubești doar pe tine, te gândești doar la bani. Stai treaz o noapte întreagă, fără să râzi și fără să cânti, ai vrea toată lumea să te înțeleagă, fără să faci luntri și punți, ai vrea toată lumea să te înțeleagă, fără să faci luntri și punți. Arată-te lumii cât ești de nemernic, arată tu lumii că ești amărât. Veșnic și rău, asta ți-e soarta, veșnic și rău și atât de urât. Veșnic și rău, asta ți-e soarta, veșnic și rău și atât de urât.
In den folgenden Minuten hören wir uns einen weiteren Song aus dem Jahr 2024, komponiert von Dan Manciule, Strop de Kichlimbar, ein Tropfen Bernstein. Der Song wurde ebenfalls im Studio des Toningenieurs Viktor Panfilov aufgenommen.
Vine toamna, ruginie, strop de chihlimbar, se coc strugurii în vie, strop de chihlimbar. Peste dealuri și coline, strop de chihlimbar, se revarsă iar, strop de chihlimbar.
boaba dulce se împlinește strop de chihlimbar. Inima se înveselește strop de chihlimbar. Tot necazul omului strop de chihlimbar. Îl ia vântul iar strop de chihlimbar. Tu, femeie, mi-a lindorul strop de chihlimbar. Vinul spune adevărul strop de chihlimbar. Ca în rai un râu de miere strop de chihlimbar. Curge mustul în ciubere, strop de chihlimbar. Și la gura raiului, strop de chihlimbar. Se arată iar, strop de chihlimbar. Tu, femeie, îmi dai zborul, strop de chihlimbar. Vinul spune adevărul, strop de chihlimbar. Zâne bune din poveste, strop de chihlimbar. Mândre tinere neveste, strop de chihlimbar. Joacă hora pe-nserat, strop de chihlimbar. Și aduc în dar, strop de chihlimbar. Tu, femeie, mi-a lindorul, strop de chihlimbar. Vinul spune adevărul, strop de chihlimbar. Tu, femeie, îmi dai zborul, strop de chihlimbar. Vinul spune adevărul, strop de chihlimbar. Strop de chihlimbar. Strop de chihlimbar.
Auch der Songwriter Stefan Mardale, Solist der Rock- und Bluesband Kri Gri, arbeitet seit vielen Jahren mit Viktor Pamfilov zusammen. Das Ergebnis ihrer jüngsten Zusammenarbeit ist das Album Portul Fericirii, Glückshafen, das der Sänger und Gitarrist Stefan Mardale im Jahr 2022 veröffentlichte. Wir hören uns in den folgenden Minuten zwei Songs, die auf diesem Album zu finden sind. Darul, das Geschenk, und Ce este de poveste este.
Aș vrea să-ți fac un cântec mai frumos cum n-am făcut. Să-l ascult chiar mâine, eu să uit că l-am știut. Făcut, compus, furat de mine, chiar de-ți pare așa și așa. Sunt sigur pentru tine, cel mai bine l-aș cânta. Că-i un simplu cântecel acum, pentru tine dar făcut. Dacă vrei, te rog frumos, spune-mi dacă ți-a plăcut. De mult îl port în mine, n-am găsit cui să-l spun. Uite, astăzi pentru tine, simt că pot să-l cânt. Tu să-mi spui dacă ți-a plăcut, să-mi spui. Thank you. o utopie. Ce gândești chiar și ce cânti? Nimeni dintr-un milion n-o să simtă tu ce simți. Uite, lumea se grăbește printre păcătoși și sfinți. Viața pare o redută, nu altar de rugăminți. Chiar de simți, chiar de simți. Hai, ascultă ce-ți vorbesc, zeu, nu vreau să te amăgesc. Ce-am să spun știu, s-a mai spus, însă pentru tine am ceva în plus. O poveste care a fost, va fi și este. Pe scurt, ea părea că nu-l vedea. El era orbit de ea. Așa mâinile și-au întins. Ce-au simțit e greu de zis și în vis. Nesfârșitul, infinitul, spunea ea. El n-a înțeles că se afla. Yeah.
Așa vorbeai cuvântul jos, era pământul, aripi înfloreau cuvântul. Nu credeai, acum vezi, pleoapele că pot să pierzi nesfârșitul, infinitul, spunea ea.
Radio Rumänien International. Sport Event. Und abschließend in unserem Programm die Sportmeldungen am Montag. Wir berichten heute vom Rugby, vom Eiskunstlauf, vom Tennis, vom Handball sowie vom Fußball. Ich heiße Alex Terescu. Schön, dass Sie dabei sind. Rumänien ist mit einem überzeugenden Sieg über Deutschland gut in die neue Saison des Rugby Europe Championship gestartet. Die Partie im Bukarester Stadion am Triumphbogen endete 48-10. Die Gäste begannen aggressiv und führten mit 10-3, doch zur Halbzeit führte Rumänien bereits mit 13-10, dank eines Versuchs von Gheorghe Gagion und der Erhöhung durch Alin Konache, der auch einen Straftritt verwandelte. In der zweiten Halbzeit bot sich ein anderes Bild. Die Eichen erzielten 5 Versuche und holten den Offensivbonuspunkt, während der Gegner keinen einzigen Punkt erzielte. Taylor Gontinac in der 46., Marius Simionescu in der 51., Christy Kirica in der 58. und Mihai Graure in der 79. Minute erzielten jeweils Versuche, zu denen noch ein Strafversuch in der 63. Minute hinzukam. Alin Konakje erhöhte die ersten 3 Versuche, Gabriel Rupanu den letzten. Die Punkte für die Gäste aus Deutschland erzielten Erik Matz, ein Versuch in der 23. Minute, und Bader Werner Pretorius, ein Straftritt in der 6. und die Erhöhung des Versuchs in der 24. Minute. Das nächste Spiel in der Gruppe B bestreitet Rumänien am 8. Februar auswärts gegen Belgien in Mons,
während das letzte Gruppenspiel am 15. Februar gegen Portugal in Botoşan stattfindet. Das Team kann sich für das Halbfinale qualifizieren, wenn es einen der ersten beiden Gruppenplätze belegt. Ein Halbfinaleinzug bedeutet auch die direkte Qualifikation für die Rugby-Weltmeisterschaft 2027 in Australien. Die Eiskunstläuferin Julia Sauter hat Rumänien bei den Europameisterschaften im Eiskunstlauf vergangene Woche in Tallinn, Estland, vertreten. Dort belegte sie im Einzelwettbewerb der Damen den 7. Platz. Damit erzielte Sauter das beste Ergebnis für Rumänien in der Geschichte der kontinentalen Eiskunstlaufwettbewerbe. Die Goldmedaille sicherte sich die Estin Nina Petrokina, Silber ging an die Georgierin Anastasia Gubanova und Bronze an die Belgierin Nina Pinzarone. Und nun zum Tennis. Rumänien ist in der ersten Runde der Davis Cup Weltgruppe 1 in Craiova, Bulgarien, mit 1:3 unterlegen. Am Freitag gewann Cesar Crețu das erste Einzel gegen den Bulgaren Piotr Nesterov mit 6:7, 6:3 und 7:6. Ilian Radulov glich mit einem 6:3 und 7:6 Sieg gegen Philipp Christian Gianu aus. Im Doppel unterlagen Viktor Korner und Gabi Adrian Boitan der bulgarischen Paarung Alexander Donski Piotr Nesterov mit 3:6 und 3:6. Den entscheidenden Punkt für Bulgarien holte Adrian Andreev mit einem 6:3, 3:6 und 6:3 Sieg gegen Philipp Christian Gianu. Bulgarien steigt dank des Sieges in die Weltgruppe 1 auf, Rumänien spielt künftig in der Weltgruppe 2. Als nächstes Handball und das Derby des 16. Spieltags der Handball-Nationalliga der Frauen. Am Samstag trafen zwei der rumänischen Vertreter in der Champions League aufeinander. Rapid Bukarest schlug Gloria Bistritz auswärts mit 29:26. Das dritte rumänische Team in der Champions League, der amtierende Meister CSM Bukarest, gewann ebenfalls auswärts 32:27 gegen Mărgura Heltau. Am Sonntag gewann der CSM Corona Kronstadt zu Hause mit 32:30 gegen Dunărea Brăila, einer der rumänischen Vertreter in der EHF European League. Das andere rumänische Team im zweiten kontinentalen Wettbewerb, der SCM Râmnicu Vâlcea, setzte sich mit 27:23 beim CSM Iași durch. In der Tabelle liegt der CSM Bukarest mit 42 Punkten auf dem ersten Platz. Dahinter folgen Corona Kronstadt und Minaur Baia Mare mit jeweils 34 Punkten, Rapid Bukarest mit 31 und Gloria Bistritz mit 30 Punkten. Und schließlich Fußball. Am Wochenende fand der 24. Spieltag der rumänischen Superliga statt. Am Freitag trennten sich der FC Hermannstadt und UTA Arad in Sibiu 0:0 unentschieden. Dinamo Bukarest besiegte in Klinceni die als Gastgeber geltende Unirea Slobozia mit 3:1. Am Samstag trennten sich der FC Botoşan und Sepsi Sfântu Gheorghe in der moldauischen Stadt mit einem torlosen Unentschieden, während in Galați Oțelul gegen Gloria Buzău mit 2:1 gewann. Im Derby des Tages bezwang Universitatea Klausenburg Rapid Bukarest zu Hause mit 2:1. Am Sonntag schlug Universitatea Craiova Politehnica Iași im eigenen Stadion mit 4:1, während die Begegnung CFR Klausenburg-FCSB in Cluj mit einem 1:1 unentschieden endete. Die letzte Partie des 24. Spieltags findet am Montag statt. Farul Constanța empfängt Petrolul Ploiești am Schwarzen Meer. In der Tabelle hat Tabellenführer Universitatea Klausenburg 2 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten FCSB Bukarest. Meine Damen und Herren, Sie hörten unsere Sportmeldungen am Montag.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro
sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Verdanken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.